Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Demokratie. Puh, was für ein Wort, Leute. So groß, so prächtig, so frei, so stark, so zerbrechlich, so beschützenswert, beziehungsweise auch so verachtenswert, je nachdem, wie man fragt, ne? Viele wollen sich ja doch lieber von einem starken Mann beherrschen lassen, seltener von einer starken Frau, anstatt das einfach selber zu machen, die Sache mit dem Beherrschen. Aber es gibt sie ja, ne? Diese Idee, es einfach selbst zu machen. Einer Herrschaft des Volks, durch das Volk, für das Volk. Um mal ganz frei Abraham Lincoln zu zitieren. Wir bilden uns ja hier im Westen mächtig was drauf ein, ne? Auf unsere Demokratie, dass wir die erfunden hätten, die Demokratie. Wobei, wenn man das wirklich ernst nehmen will, ne? Dann sind wir ein paar alte weiße Männer, sehr, 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 sehr alte weiße Männer, genauer gesagt sehr, sehr alte Griechen, mit dichtem Backenbart und einem flotten Chiton um die Hüfte. Also, wir suchen die Demokratie heute, wo sonst als im alten Griechenland.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Du weißt, was ein Chiton ist, Matthias?
Nein.
Du hast eigentlich wahrscheinlich an einem Schrank hängen, hätte ich gedacht.
Aber stimmt, wenn du es jetzt gleich sagst.
Griechische Gewand, weißt du, genau. So über eine Schulter. Später dann über zwei, glaube ich, dann war man freier Bürger. Aber jedenfalls sehr typisch altgriechisch. Bevor wir heute in Athen landen, Matthias, ne, machen wir erst noch einen kurzen Abstecher. Zuerst nach Leipzig, denn da sehen wir uns, wenn ihr mögt, live auf der Bühne, eine Stunde History live in Leipzig. Wir diskutieren den 30-jährigen Krieg und zwar am
20. September. 20,
ne? Und zwar am 20. September und anmelden könnt ihr euch noch nicht, aber demnächst auf deutschlandfunknova.de. Ne, für Leipzig am 20. September. Das wäre der erste Termin, was, den ihr euch notieren solltet.
Was du nämlich kannst, das kann ich schon lange.
Ja.
Am 13. Oktober, also kurz danach, da treffen wir uns nämlich schon wieder und zwar in Nürnberg im Löwensaal. Mhm. Dort sind wir Teil des wunderbaren Podcast-Festivals des Bayerischen Rundfunks und dort könnt ihr euch anmelden unter Podcast-Festival Bayerischer Rundfunk. Mhm. Und das Thema da ist in Nürnberg, hat so ein bisschen was mit der Stadt zu tun, der sogenannte Hitlerputsch im November 1923.
Podcastfestival.de, da könnt ihr Tickets kaufen, wenn ihr uns in Nürnberg sehen wollt. Deutschlandfunknova.de für Leipzig. Also ihr seht, wir sind mächtig auf Tour. Und jetzt kommen wir nach Athen, Matthias.
Sehr gerne.
Großer, wichtiger Stadtstaat des antiken Griechenlands. Und wir bewegen uns so im Jahr 600 vor Christus. So weit zurück kommen wir selten. Ne? Mhm. Wie sah es so zu der Zeit aus in Athen und Attika? Das war ja so die Region drumherum.
Also, es gab ganz viele kleine Polis. Das könnte man sagen, sind vielleicht so Dörfer, kleine Städtchen. Und mittendrin gab es eine Metropolis, also eine große Stadt, eine Metropole. Das war in diesem Fall Athen. Mhm. Und wir reden heute nicht über das gesamte Griechenland, sondern nur über Attika. Das war die Gegend um die Metropole Athen mit den vielen kleinen Poleis. Und heute würde man sagen, es gab dort soziale Verwerfungen mit einem neuen Begriff bezeichnet, denn die gesellschaftlichen Verhältnisse damals waren zerrüttet, sie waren ungerecht, viele Bauern waren verarmt und als Ursache, sagt man heute jedenfalls, war die Verschuldung der Bauern und bei Teilen der Bürgerschaft zu sehen. Und gleichzeitig gab es ein wirklich rücksichtsloses Ausbeuten durch jene, die den Landbesitz hatten, also die Großgrundbesitzer. Und es ging nur um deren Gewinnmaximierung zulasten der Kleinen.
Also offensichtlich haben uns die alten Griechen nicht nur die Demokratie vorgemacht, sondern auch erstmal, was passiert, wenn nur einige wenige das Sagen haben.
So ist es. Und sie hatten ganz drastische Strafen zu ertragen. Es gab zum Beispiel, wenn ein Bürger verschuldet war, dann ging er in die sogenannte Schuldsklaverei. Aber nicht nur er, sondern auch seine Familie und vor allem auch seine Nachkommen. Und derjenige, bei dem er dann verschuldet war, der konnte sie allesamt verkaufen. Und das ist natürlich eine Grundlage für revolutionäre Stimmungen und letztendlich auch für Revolutionen. Es gab dann massive Forderungen. Man sollte die Ländereien gerechter verteilen, zu Lasten der Reichen, zugunsten der überschuldeten Bauern. Und das war natürlich die Axt am damaligen Sozialsystem in Attika.
Dir ist bei unseren Vorbereitungen ja ein Vergleich in den Kopf geschwirrt, Matthias, den ich jetzt erstmal ein bisschen wild finde, aber mach mal, nämlich den zur sozialistischen Bodenreform der DDR 1945, 46.
Naja, also gehen wir mal zurück. Da war der Zweite Weltkrieg gerade vorbei. Die DDR-Regierung wollte eine andere, eine sozialistische Staatsform aufbauen. Die sollten konservative, agrarische und antidemokratische Strukturen zerstören, weil ihrer Meinung nach dort der Faschismus in Deutschland sozusagen seine Brutstätte hatte. Und gleichzeitig sollten die Besitzverhältnisse im ganzen Land umgeschichtet werden. Und daraus sollte sich dann eine gerechte Gesellschaft entwickeln. Also so ähnlich wie in Athen. Ob das dann geklappt hat in der DDR, das mag jeder für sich beurteilen. Mhm. In Athen jedenfalls am Beginn des 6. vorchristlichen Jahrhunderts war das eine gewaltige Revolution. Insofern so ein bisschen auch ähnlich wie in der DDR, nämlich wegen der Landumverteilung.
Und da kommen wir jetzt eben zu unserem heutigen Hauptdarsteller hier in 1 Stunde History, Matthias, nämlich zu Solon. Dieser gewisse Solon wird nämlich 592 oder 93, so genau weiß man es nicht, zum Archon bestimmt. Und Matthias, wenn ich recht informiert bin, haben wir in der Bundesrepublik heute keinen Archon mehr. Also was hat er damals gemacht in Attika?
Naja, man könnte ihn vielleicht vergleichen mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin beispielsweise oder von Hamburg oder mit einem Ministerpräsidenten vielleicht sogar. Also er war der höchste Beamte, er hatte sehr weitreichende Vollmachten. Diesen Job gab es im Übrigen seit dem 7. vorchristlichen Jahrhundert. Und wie gesagt, der oberste Beamte, der konnte Gesetze aufsetzen, durchsetzen und bestimmen. Und nach dem Archontat, also nach seinem Job als oberster Beamter, wurde er Mitglied des Areopags. Das war der oberste Rat, der war mit sakralen Aufgaben der Rechtsprechung und vor allem mit Verwaltungsaufgaben betreut. Und heute ist der Areopag das oberste Gericht in Griechenland.
Mhm. Er hat also so einen Namen, einen Titel, es geschafft, die Jahrhunderte, Jahrtausende sogar zu überleben. Vom alten Griechenland bis heute. Aber Solon, von dem ist doch noch einiges mehr übrig geblieben als so Namen und Titel. Manches wirklich sehr, sehr Wichtiges und Grundsätzliches für unser heutiges Leben. Auch wenn es vielleicht schwerfällt, sich das vorzustellen, weil es eben verdammt lang her ist. Ja? Martin Krinner versucht jetzt mal, uns das alles ein bisschen leichter zu machen.
Athen, so um das Jahr 592 vor Christus. Auf der Agora, also auf dem Marktplatz, steht ein Mann mittleren Alters und trägt Gedichte vor. Seine Reime sind jetzt nicht die geschliffensten und die Metaphern, die er benutzt, treffen es auch nicht immer so hundertprozentig, aber sie hatten offensichtlich ihre Wirkung, denn sie sind bis heute erhalten geblieben.
Aus der Wolke kommt des Schnees Gewalt und der des Hagels. Donner wird aus dem flammenden Blitz. Durch mächtige Männer geht die Stadt zugrunde und in des Alleinherrschers Knechtschaft stürzt das Volk durch Unkenntnis.
Dieser Mann heißt Solon und er steht gerade vor einer schier übermenschlichen Aufgabe. Er soll Athen vor einem Bürgerkrieg bewahren. Und seine Worte, die werden ihm dabei helfen. Die Stadt Athen gilt ja als die Wiege der Demokratie. Hier fing alles an, was wir heute schätzen und verteidigen. Das war allerdings nicht immer so, denn um 600 vor Christus herrschte in Athen eine Aristokratie, die die Polis-Gemeinschaft, zu Deutsch gesagt, an die Wand gefahren hat. Es herrschte allein das Recht des Stärkeren. Oder wie Solon sagen würde,
die Gesetze gleichen einem Spinnennetz, das die großen Bremsen durchreißen, während sich die kleinen Fliegen darin verstricken und fangen lassen.
Und diese kleinen Fliegen, das waren die attischen Kleinbauern, die Hektemoroi. Unzählige von ihnen waren verschuldet, und zwar so hoch, dass sie mit ihrer Freiheit bezahlen mussten. Ein Gläubiger hatte in Athen nämlich das Recht, den Schuldner selbst zum Sklaven zu machen. Und um das Geld zu bekommen, das ihnen von Rechts wegen zustand, ließen die Adeligen reihenweise Hektemoroi einkassieren und verkaufen. Um 600 vor Christus waren aber so viele Bauern betroffen, dass es zu Aufständen kam und die Polis an den Rand eines Bürgerkrieges rutschte.
Aus der Wolke kommt des Schnees Gewalt und der des Hagels. Donner wird aus dem flammenden Blitz.
Die Polis brauchte also einen Retter, einen Mann, der weise genug war, um die richtigen Gesetze zu erlassen und angesehen genug, um sowohl den Adel als auch das Volk hinter sich zu bringen. Die Wahl fiel deshalb auf Solon. Ihm wurde jetzt aus der Not heraus die Macht eines Alleinherrschers übertragen. Und er nahm sie an, wenn auch mit gemischten Gefühlen.
Wen man allzu weit emporhebt, den kann man später nicht leicht bändigen.
Als erstes musste Solon die akute Krise beenden und er bestimmte deswegen einen radikalen Schuldenschnitt. Sämtliche Zahlungsrückstände der Kleinbauern wurden ersatzlos gestrichen. Dann schaffte er die Schuldsklaverei an sich ab. Wer also zahlungsunfähig war, der konnte fortan nicht mehr zum Eigentum seines Gläubigers werden. Damit schränkte er die Rechte der Adeligen deutlich ein.
Rate nicht das Angenehmste, sondern das Beste den Bürgern.
Darüber hinaus gab Solon der Polis aber auch eine neue Verfassung und verwandelte die Aristokratie in eine Timokratie. Soll heißen, politische Rechte waren von jetzt an nicht mehr von der Familie oder der Herkunft abhängig, sondern vom Vermögen. Der Adel wurde damit also nicht entrechtet, aber er bekam Konkurrenz. Jeder Bürger musste jetzt Angaben machen, wie viel Öl oder Wein er erntete, wie viel Getreide er scheffelte und ob er sich im Kriegsfall selbst mit Rüstung, Waffen oder gar einem Pferd ausrüsten konnte. Und dementsprechend wurde er in eine von 4 Klassen eingeteilt. Alle Bürger zusammen bildeten gemeinsam die Volksversammlung. Und abhängig von seiner Einkommensklasse konnte sich jeder Bürger in eines der Regierungsorgane wählen lassen und dort politischen Einfluss nehmen. Als Reicher mehr und als Armer weniger. Die vielleicht wichtigste Neuerung kam aber am Ende seiner Amtszeit. Solon ließ seine Gesetze nämlich schriftlich festhalten. Das sollte ihnen Bestand geben, auch dann, wenn er selbst nicht mehr herrschte. Bis dahin war es in Athen nämlich üblich, dass die Politiker viel redeten, aber wenig aufschrieben. Und weil es keine schriftlichen Gesetze gab, waren Willkür und Ungleichbehandlung der Bürger der Normalfall. Solon war nun aber der Ansicht,
ein Fürst erlangt am meisten Ruhm bei seinen Bürgern, wenn er die Alleinherrschaft in eine Volksherrschaft verwandelt.
Deshalb ließ er seine Gesetze nun auf Tafeln fixieren. Und vielleicht, da streiten sich die Gelehrten allerdings, hat er sie sogar öffentlich vorgetragen. In Gedichtform.
Solons Reformen, sein Wirken in seiner Zeit. Martin Krinner hat uns eben hier in eine Stunde History nochmal mitgenommen in die Antike. Die Antike sagt ja schon, dass das alles verdammt lang her ist. Und deshalb reden wir über die Zeit und vor allem über Solon nochmal mit Althistorikerin Charlotte Schubert. Hallo Frau Schubert.
Ja, hallo.
Vielleicht gestatten Sie uns an der Stelle, Frau Schubert, erst nochmal einen kleinen Blick in Ihre Historikerinnenwerkstatt. Denn das ist ja, wie ich gerade sagte, wirklich schon alles verdammt lang her. Knapp 600 vor Christus, also 2600 Jahre zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir uns hier in einer Stunde History jemals schon so weit zurückgewagt haben in der Zeit. Woher kann und will man heute eigentlich etwas über diese Zeit wissen? Wie arbeitet man da?
Wir haben Originalquellen. Also gerade bei Solon ist das ganz interessant im Hinblick auf sein Gesetzeswerk. Das sind Texte, die durch ihre Sprache und ihre Inhalte zeitlich sehr sicher als es bei anderen Quellen ist, zuzuordnen sind. Mhm. Wir haben eine sehr reichhaltige Überlieferung von antiken Quellen, die über Solon schreiben. Mhm. Das sind zum Teil Prozessreden, in denen seine Gesetze zitiert werden. Das sind aber zum Teil auch historiografische Werke, also Geschichtsschreibung, die über Solon und seine Reformen berichtet. Und einen dritten Strang würde ich hier gerne noch nennen. Solon zählte in der Antike zu dem Kreis der 7 Weisen. Mhm. Und diese 7 Weisen haben uns eine sehr reichhaltige Spruchüberlieferung gegeben, die bis in die heutige Zeit, sogar bis ins Allgemeinwissen des Alltags auch erhalten ist. Insofern haben wir gerade, was die Persönlichkeit Solons angeht, relativ viel und können auch, was auch nicht immer, wenn man so weit zurückgeht in der Antike, sicher ist, können auch sagen, dass er ganz bestimmt auch eine historisch verifizierbare Persönlichkeit gewesen ist.
Spannend, dieser Solon. Vielleicht können wir uns ja, Frau Schubert, sogar ihm über seinen Charakter nähern. Also geht das, wenn wir so ausführliche Quellen haben? Also nicht nur etwas über seine Gedankenwelt und seine Taten zu sagen, sondern auch darüber, was das für ein Mensch gewesen sein muss?
Das ist natürlich sehr schwierig.
Ja, das glaube ich.
Wenn man sich seine Gedichte anschaut, wir haben also, auch das ist etwas Besonderes an Solon, wir haben sozusagen modern gesprochen O-Ton-Solon.
Ja.
Also Gedichte, ja, die er selbst verfasst hat, die uns auch erhalten sind. Und wenn man sich diese Gedichte durchliest, dann tritt einem natürlich schon auch so etwas entgegen wie eine Persönlichkeit. Man sieht, dass Solon sehr darum bemüht war, zu vermitteln, auszugleichen. Und dass er sehr darum bemüht war, für seine Heimatstadt Athen eine Stabilität zu gewinnen. Er selbst verwendet dazu ein Wort, das, finde ich, sehr schön ist. Er nennt das Eunomia. Das ist die gute Ordnung. Und an diesem Begriff der guten Ordnung macht er auch sehr viel fest, was ihm persönlich wichtig ist. Das Ausgleichen, das nicht zu viel, dass nicht eine Partei sozusagen die Überhand gewinnt, sondern dass alle zu ihrem Recht kommen, zu ihrem Ansehen und auch ihrer Ehre. Ich glaube, das kann man schon auch im Hinblick auf die Frage als Antwort nehmen, was war er für eine Persönlichkeit?
Und er muss offensichtlich auch ein enormes gesellschaftliches Standing, würden wir vielleicht heute sagen, gehabt haben. Eine wichtige Rolle, weil sonst wäre ihm auf diesem Weg ja niemand gefolgt.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Die Frage nämlich, wie kam er überhaupt in diese Position? Mhm. Solon war eine Art Kriegsheld.
Aha.
Die Athener haben sehr lange um die Insel Salamis gekämpft. Das ist diese kleine Insel, die im Saronischen Golf Athen vorgelagert ist. Natürlich strategisch, wenn es um Eroberung und Ausgreifen, Flottenbewegung und so weiter geht. Auch Handel extrem wichtig
wird
für
Athen. Wird später auch nochmal wichtig bei den Perserkriegen, ne? Bei der Schlacht um Salamis. Ja.
Mhm. Genau. Diese Insel ist für Athen immer das sozusagen extrem wichtigste Vorgebiet oder Vorfeld gewesen. Und Solon hat durch Motivierung seiner Mitbürger, aber auch durch Kriegslist es geschafft, diese Insel wieder in den Besitz Athens zu bringen. Das hat man ihm hoch angerechnet. Dadurch hatte er ein hohes Ansehen, obwohl er jetzt nicht zu den ganz reichen und großartigen Persönlichkeiten gehört hat. Aber eben durch diese Leistung hatte er eine enorme Reputation. Ebenso aber auch durch seine Gedichte, die er öffentlich vorgetragen hat. Und diese beiden Dinge zusammen haben seine Mitbürger dazu veranlasst, ihm die Rolle eines Schlichters und Schiedsrichters in dieser großen Krise, in der sich Athen damals befand, anzutragen. Das war eine soziale Krise auf der einen Seite, sozial-wirtschaftliche Krise. Auf der anderen Seite war es aber auch eine politische Krise. Und die Suche nach einem Schlichter oder das Anvertrauen der Lösung an einen Schlichter ist etwas, was man in der Antike in dieser Zeit öfter gemacht hat. Man suchte sich dazu meistens aber jemanden aus einer anderen griechischen Stadt. In diesem Fall in Athen hat man jemanden aus dem Inneren genommen, einen Athener Bürger, was auch wieder zeigt, wie hoch angesehen er in Athen gewesen ist.
Und diese Krisenlöserfunktion, diese Schlichterfunktion, wir reden über ihn ja heute, über Solon immer noch, weil er eben uns ja so mehr oder weniger dann als ja Held auch erzählt wird, der eben diese Krisen alle bewältigt hat. Würden Sie sagen, das war tatsächlich sein Wirken, dass er Athen da, sagen wir, befriedet hat?
Ja, man kann, was diese Krise angeht, glaube ich, zwei große Bereiche trennen. Das eine ist die soziale und wirtschaftliche Krise gewesen und das andere ist eine politische Krise gewesen. Mhm. Im Hinblick auf die soziale und wirtschaftliche Krise ist Solon etwas gelungen, was Reformern in der Antike sehr selten gelungen ist. Nämlich, dass er über Jahrhunderte hinweg ein stabiles Fundament für Athen beziehungsweise eben dieses ganze Gebiet Athen und Attika geschaffen hat.
Das heißt, es hatte auch weit über seinen Tod hinaus noch Bestand, diese Ordnung, die er entwickelt hat.
Ja. Er hat, das schreibt man ihm ganz sicher zu, ein Verbot der Schuldknechtschaft in Athen durchgesetzt. Mhm. Das heißt also das Verbot, dass man mit seinem eigenen Körper haftet und dadurch in eine der Sklaverei ähnliche Abhängigkeit gerät. Und das umfasste nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Und das müssen wohl große Zahlen der attischen Bevölkerung gewesen sein, die in diese Art der sklavenähnlichen Abhängigkeit gekommen sind. Und durch das Verbot der Schuldknechtschaft und die Rückführung auch dieser Abhängigen, die zum Teil eben weit außerhalb Attikas schon eben in so einer Art Sklavenhaltung lebten, hat er für Athen und für die Athener Bürgerschaft tatsächlich eine gewisse Befriedigung oder einen gewissen Frieden, sozialen Frieden erreichen können. Und die zweite Maßnahme, die hier das flankiert hat, war eine Art Schuldenschnitt. Schuldenschnitt ist jetzt ein sehr moderner Ausdruck. In der Antike hat man oft über Aufhebung von Schulden gesprochen. Und der Begriff im Griechischen heißt Seisachtheia. Das ist übersetzt Lastenabschüttelung. Das hat er in Athen durchgeführt. Dazu hat er aber auch dafür gesorgt, dass öffentliches Land, das widerrechtlich in Besitz genommen worden ist durch Versetzung von Grenzsteinen, dass das rückgängig gemacht worden ist. Und diese Maßnahmen, diese drei Maßnahmen, die haben ganz wesentlich zur Stabilisierung der sozialen Verhältnisse in Athen und Attika beigetragen.
Der gängigen Erzählung nach, Frau Schubert, sollen ihn die Athener wegen all dieser Maßnahmen am Ende seiner Amtszeit dann sogar gefragt haben, ob er nicht im Alleingang weiterherrschen möchte als Tyrann, aber er hätte abgelehnt, weil die Menschen eben lernen sollten, nach Gesetzen zu leben und nicht nach dem Willen Einzelner. Ist das plausibel?
Ja, das sagt er sogar selbst in einem seiner Gedichte, dass er dieses Angebot der Alleinherrschaft oder Tyrannis abgelehnt habe und dass er dann genau aus diesem Grund, nämlich der Verpflichtung der Mitbürger auf die Gesetze, hat ja alle Athener auch einen Eid schwören lassen, dass sie seine Gesetze nicht wieder aufheben würden. Und um das noch zu unterstreichen, hat er sich entfernt aus Athen nach dem Ende seiner Amtszeit, wobei also nach dem Ende der Zeit, die er gebraucht hat, um diese Reformen durchzuführen. Er ist für 10 Jahre auf Reisen gegangen, nach Ägypten, nach Kleinasien. Von diesen Reisen wissen wir auch einiges, um gar nicht erst in die Versuchung zu geraten, die Alleinherrschaft, die man ihm angetragen hat, dann auch auszuüben, weil er ja auch gesehen hat, wie schwer das für seine Mitbürger war, sich nach diesen neuen Gesetzen zu richten. Und jetzt kommen wir auf den zweiten Teil seiner Reformen, nämlich die politischen Reformen, die er eingeleitet hat, die eben leider nicht von Dauer waren. Mhm. Und das ist der Bereich, in dem er, um es mal so ganz deutlich zu sagen, eben auch gescheitert ist.
Die politischen Reformen nämlich, Frau Schubert, genau. Welche wären das gewesen und warum ist er damit gescheitert?
Er hat in Athen Einkommensklassen eingeführt. Man hat in der Antike sehr oft abgestufte Wahlrechte gehabt. Also eine Bürgerschaft war nicht so konstituiert, wie man das sich heute vorstellt und wünscht, nämlich eine Person, eine Stimme, sondern dass dieses Wahlrecht für Ämter oder aber auch die Befähigung, Ämter auszuüben, dass das nach Einkommen, Besitz, ganz unterschiedlicher Art, aber auch eben nach Abstammung in manchen Fällen gegliedert war. Und er hat eingeführt, dass es für die hohen Ämter, also die Ämter, die mit Macht ausgestattet waren, die Ämter, die eben politisch auch entscheidungsbefugt waren, dass es für diese Ämter so konstituiert werden sollte, dass ein sehr hohes Einkommen dafür nötig war. Und ich sage bewusst Einkommen, weil er diese Feststellung, wer gehört in welche Gruppe, gelöst hat von Landbesitz. Das heißt also auch jemand, der durch Handel reich geworden ist oder durch Handel ein höheres Einkommen erreicht hat, das ist ja durchaus fluide, das kann sich ja ändern, das kann weniger und mehr werden, dass dadurch auch eine gewisse Aufstiegsmöglichkeit in Athen eingerichtet worden ist.
Mhm. Aber jetzt habe ich noch nicht zum Scheitern gehört.
Genau. Wir wissen allerdings, dass ziemlich schnell, nachdem er Athen verlassen hat, das Ganze wieder in die Krise geraten ist, dass die Ämter nicht besetzt worden sind. Das heißt, dass diese Einrichtung, die ich eben gerade beschrieben habe, die hat erstmal gar nicht funktioniert. Und ungefähr 10, 20 Jahre, nachdem er Athen verlassen hat, hat sich in Athen bereits eine Tyrannis etabliert. Das war die Tyrannis des Peisistratos, die auch über 2 Generationen Athen dominiert hat und erst am Ende des 6. Jahrhunderts durch auch eine Art Revolution und Umsturz ist die Tyrannis in Athen beseitigt worden, ist ein neuer Reformansatz gewählt worden, der aber viel von dem übernommen hat, was Solon auch schon sozusagen vorgebahnt hatte. Insbesondere eben diese Einkommensklassen sind dann auch fest in das System integriert worden. Und von da ab hat das dann über Jahrhunderte hinweg in Athen funktioniert. Mhm. Und weil das in seinem Ursprung auf Solon zurückzuführen ist, hat man eben später auch Solon als den Begründer der attischen Demokratie gefeiert und auch verehrt. Aber er selbst hat es nicht geschafft, das auf Dauer in Athen zu etablieren.
Solon, das ist der ganz einfache, aber sehr prägnante Titel einer Biografie im Übrigen, die Charlotte Schubert, die wir eben gehört haben, über diesen Mann auch noch geschrieben hat. Die würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr noch mehr über ihn erfahren wollt. Soweit haben wir über Solon gesprochen, eben mit Charlotte Schubert, Althistorikerin hier in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Schubert.
Ja, ich danke auch.
Ich nannte Solon ja vorhin mal unseren Hauptdarsteller Matthias, aber ich sag mal, wir sind jetzt auch nicht mehr ganz so doof, heldentreu zu glauben, dass ein Mann allein das alles gewuppt hätte mit der Demokratie. Deshalb nehmen wir uns jetzt direkt den nächsten vor.
Und der heißt Kleisthenes. Der kam etwas weiter später, hatte weitere Reformen gemacht. Und bevor er kam, und das ist wichtig zu wissen, gab es 50 Jahre lang eine sogenannte Tyrannis, also eine Tyrannei. Das war die Alleinherrschaft eines Mannes, meist auf der Basis von Gewalt, mitunter aber auch bestimmt von der Volksversammlung und gebilligt von derselben, weil es zum Beispiel äußere Gefahren gab und da brauchte man schnelle und eben nicht lange zu diskutierende Entscheidungen.
Aber das zeigt, dass auf Solon also auch erstmal wieder die Tyrannei folgte. Ne?
Es ist immer ein Hin und Her und ein Auf und Ab. Und nach dieser Tyrannei, da kam eben Kleisthenes, da wurde noch mehr politische Gleichberechtigung durchgesetzt. Attika wird neu gegliedert und die Bürgerschaft durchmischt.
Bürgerschaft durchmischen, Matthias, das klingt auch sehr gut, klingt auch so modern, weil wir heute ja ganz gerne mal davon reden, so die Bubbles platzen zu lassen. Ne? Also die einzelnen Milieus, sagen dann Sozialwissenschaftler, Dörfler wieder zueinander zu führen.
Und genau das hat er gemacht. Es gab damals Städter, es gab Küstenbewohner und es gab die Bewohner des Landesinneren. Und diese Gruppen hatten natürlich unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ziele. Und meistens kannten sie die Ziele und die Interessen der anderen beiden Gruppen überhaupt nicht. Und Kleisthenes ist nun auf die Idee gekommen, jeweils ein Drittel dieser Bevölkerungsteile in eine politische Gruppe zusammenzufassen und damit eine neue politische, sagen wir mal, Systematik zu erfinden. Bürger mit unterschiedlichen Zielen, unterschiedlichen Auffassungen kamen in einen politischen Großverband. Sie mussten dort Einigkeit erzielen. Und das wiederum bewirkte eine Schwächung der alten Eliten, die immer alles für sich bestimmt haben, und natürlich auch des Adels.
Frau Schubert hatte vorhin ja schon angedeutet, dass Solon vielleicht angefangen hat, aber andere dann auch weitergemacht haben. Wie zum Beispiel Kleisthenes, den wir jetzt eben schon bei Matthias kennengelernt haben. Und wir machen jetzt auch weiter mit diesem Kleisthenes und mit Althistoriker Peter Funke. Hallo, Herr Funke.
Hallo.
Wenn wir es bis hierhin richtig verstanden haben, Herr Funke, dann ging es bei Kleisthenes vor allem darum, die Bürgerschaft zu durchmischen, also so dem anderen ein Gefühl dafür zu geben, was der eine denkt. Perspektivwechsel würde man vielleicht heute sagen. Sind wir da auf der richtigen Fährte?
Da sind wir auf der richtigen Fährte. Mhm. Aber man muss das auch verstehen, das ist nicht sozusagen nur Kleisthenes Idee, sondern es war eine Grundstimmung, die es damals im 6. Jahrhundert gab, die also Kleisthenes aufgreift. Ne? Man muss auch wissen, in welcher Zeit und vor welchem Hintergrund der Kleisthenes gearbeitet hat. Da war ja nicht immer so, wie wir das so oft sehen, na, das ist der Solon, dann kommt der Kleisthenes, dann kommt der Perikles und so geht das fort. Als wenn
genau,
das
den Perikles hatte ich auch schon im Köcher. Ja,
ja, also das ist so wie so eine zwangsläufige Entwicklung. Mhm. So haben das die Athener später dann auch gesehen. Aber wir müssen den Kleisthenes in seiner Zeit sehen.
Und was war das für eine Zeit?
Und die Zeit, das war eine Zeit, in der die Tyrannis gerade überwunden war. Sogar die Athener haben die Spartaner zu Hilfe gerufen, um die Tyrannis zu beseitigen.
Mhm. Das heißt, auf Solon war erstmal wieder ein Tyrann gefolgt.
Ja, nicht nur ein Tyrann, sondern nach Solon, der eigentlich die sozusagen eine neue Grundordnung, eine neue Ordnung für die Bürgerschaft schaffen wollte. Der wollte eigentlich auch die Adelsrivalitäten und die Kämpfe und politischen Kämpfe beruhigen. Aber so richtig hat sich das nicht durchgesetzt. Also die Adelskämpfe sind nach Solon wieder, die verschiedenen Fraktionen, die es da gab, sind wieder aufgetaucht. Das kam wieder und da hat sich die Tyrannis dann schließlich durchgesetzt. Mhm. Und dann war das Spannende an der Tyrannis, dass die quasi die alteingefahrenen Regeln, wie man Politik betrieb, außer Kraft gesetzt hatten. Die Tyrannen setzten schon auf andere Gruppierungen, auf nicht-adlige Gruppierungen, um mit denen zusammenzuagieren, aber um ihre eigene Macht zu stabilisieren. Mhm. Aber das funktionierte nicht ganz sozusagen. Die Intention war eine andere, als sie es Folgewirkung hatte. Denn dies außer Kraft setzen führte dazu, dass dann auch die Bürger letztlich dann doch wieder, obwohl sie erst aus der Politik durch die Tyrannen rausgehalten wurden, Abzug wegdrücken ins Private, kamen sie dann doch wieder langsam wieder die Stimmung, die das ganze 6. Jahrhundert auch prägt. Also man will ja letztlich Teilhabe, das ist der Schlüssel für das Ganze.
Mhm. Und Kleisthenes hat Antworten darauf, wie diese Teilhabe aussehen kann.
Und hat ihm Antworten. Der hatte schon Programme, aber der hat sich aber erst gar nicht durchsetzen können nach den Tyrannen. Der ist erstmal mit seiner ganzen Anhängerschaft aus Athen rausgeworfen worden. Und die Spartaner haben dann einen Mann ihrer Art, einen der alten Ordnung, wieder einsetzen wollen in Athen. Und dann haben die Bürger aber aus sich heraus diese Leute wieder vertrieben. Und das war ein großer erster Erfolg. Das merkt man, dass da der Druck in der Bürgerschaft stark war. Mhm. Und die ziehen den Kleisthenes wieder zurück. Und dann will er, steht also in Konkurrenz mit anderen. Das ist immer wieder das Aufflammen alter Konkurrenzkämpfe. Aber Kleisthenes spielt völlig neue Karten aus. Und der setzt eben auf das, was Sie vorhin sagten. Der hat eine Neuordnung, eine Durchmischung der Bürgerschaft strukturiert. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Ne?
Versuchen wir uns mal ganz konkret vor Augen zu führen. Wie verändert Kleisthenes Athen so seinerzeit?
Ja, entscheidend. Er wollte sozusagen die alten Verbindungen und Personenverbände und die alten Strukturen, die ja auch schon durch die Tyrannen außer Kraft gesetzt worden waren, auf eine völlig neue Grundlage stellen, diese alten Strukturen beseitigen. Das ist so kein leichtes Unterfangen. Wir reden immer so von den Athenern, die hocken da rum und das sind Stadtstaat Athen. Wir müssen uns immer klar machen, dass Athen, ja, das ist ja fast genauso, fast identisch im Umfang wie heute Luxemburg. Und davon sitzt ein Drittel der Bevölkerung im antiken Athen. Und in dem Attika, einem umgelegenen Land, gab es über 100 Landgemeinden, ganz unterschiedlicher Ordnung, in denen auch die anderen zwei, wir schätzen ungefähr so genau, können wir das nicht sagen, die anderen zwei Drittel sitzen. Und wir reden hier über Bewohnerschaften, auch immerhin für antike Verhältnisse recht groß, wenn wir alle mitzählen, Kinder, Frauen und Sklaven, um die 120 bis 150.000. Mhm. Und die alle neu zu ordnen, die dort irgendwo überall hocken, das war sein Bestreben. Und dann hat er etwas gemacht, was immer ganz kompliziert klingt. Und das ist schwierig, auch schnell auf ein paar Punkte zu bringen. Der hat also ganz Attika, Gebirge, Küste, alles, was da gab, in drei große Zonen eingeteilt. Also hat gesagt, einerseits gibt es die Zone der Stadt, dann gibt es die Zone der Küstenregionen. Attika ist ja so, wie so ein Dreieck, ragt das ja ins Meer rein. Mhm. Und das Binnenland. Da hat er erstmal gesagt, das sind drei große Landschaftsregionen. Und dann hat er innerhalb dieser Landschaftsregion, das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich kriege es klar.
Ja, kann Ihnen das bisher kann ich folgen, ja.
Innerhalb der Landschaftszone sitzen all diese Landgemeinden, die heißen Demen. Und diese hat er jeweils in jeder dieser drei Zonen zu 10 Einheiten, einigermaßen ausponderierten, ausgleichgewichtigen Einheiten zusammengefasst, also von der Größe her. Mhm. Also gibt es 30 dieser Einheiten. 10 in jeder Landschaftseinheit.
Bisher kann ich folgen.
So, und dann hat er wiederum jeweils aus einem dieser 10 Einheiten in den einzelnen Dritteln, die hießen im Tritüren. Und er nimmt aus jedem dieser drei Großbereiche, regionalen Großbereich, Stadt, Küste, Binnenland, klingt fast wie Stadt am Fluss. Und daraus nimmt er jeweils ein Drittel heraus und bildet die zu einem neuen Verband zusammen. So entstehen letztlich...
Das ist diese Durchmischung.
Das ist die Durchmischung, da entstehen letztlich, die nennen sich dann Fühlen, 10 Großeinheiten Fühlen, die bestehen, also jede Fühle dieser 10 Fühlen besteht aus einem Drittel Stadt, einem Drittel Land, einem Drittel Küste. Und der Witz der ganzen Zeit, da kann man ja sagen, gut, was heißt hier Durchmischung, die hocken ja, zentral bleiben schon die einzelnen Demen, die Landgemeinden. Und in Athen waren dann die Demen, die einzelnen Stadtviertel. Und da kann man ja sagen, was wird hier vermischt? Ja, vermischt wird die Fühle, wird dann die politische Großeinheit, nach die handlungsfähig sein muss. Man agiert, wenn man politische Entscheidungen fällen will, kommt den Fühlen das entscheidende Moment in dem Ganzen zum Tragen.
Und da müssen dann immer erstmal Leute aus diesen drei verschiedenen Gruppen miteinander übereinkommen, sozusagen.
Die müssen übereinkommen, die müssen klarkommen. Und da kann man sagen, wo passiert das Ganze? Und das ist das Kernstück dieser kleisthenischen Form. Er schafft dann ein neues... Solon hat sowas Ähnliches schon gemacht, einen Rat, aber der wird völlig neu aufgestellt, anders als Solon das gemacht hat, indem nämlich diese 10 Fühlen in diesem Rat gleichmäßig verteilt vertreten sind. Und diese Ratsherren, die Fühlen dann sind, die werden in den einzelnen Landgemeinden bestellt. Das heißt, wenn da eine Ratsherren aus, sagen wir, aus dem Binnenland kommen, die müssen, wenn sie agieren wollen im Rat, also in dem zentralen politischen Organ in Athen, dann müssen sie immer zusammen agieren mit jemandem aus der Stadt und jemand von der Küste. Mhm. Jemand also mit Gruppierung. Das Ganze nennt sich Mischung, Durchmischung der Bürgerschaft. Der Althistoriker Christa Meyer hat da einmal von Présence civique, von und auf Deutsch hat er das dann übersetzt als bürgerliche Gegenwärtigkeit. Mhm. Also das wollte er machen. Er wollte, dass die Bürger in dem Gesamtstaat wirklich unmittelbar dabei sind.
Das klingt total einleuchtend und wirklich auch ein bisschen revolutionär für seine Zeit. Aus heutiger Perspektive war vielleicht eine bessere Gemeindereform. Also ist es wirklich gerechtfertigt, ihn den großen Vater der Demokratie zu nennen, den Kleisthenes, wie zum Beispiel Herodot gemacht hat?
Nee, von Demokratie war gar nicht die Rede. Das war auch gar nicht seine Idee. Sondern er hatte ein ganz anderes Schlagwort. Solon hatte ein Schlagwort, was Solon machen wollte, und er hatte nichts anderes auch im Sinn, und das war auch revolutionär, die Eunomia. Das heißt, das Zuteilen, was jedem zusteht, das gute Zuteilen. Viele meinen, das sei vom guten Gesetz her, aber das ist Nemestai, heißt Zuteilen, Teilhaben. Es geht immer um die Teilhabe. Mhm. Und das Eu ist ein Adverb, heißt gut, also gutes Zuteilen, jedem das Seine zuteilen. Und dem setzt Kleisthenes einen neuen Begriff entgegen. Der spricht nicht mehr von der Eunomia, sondern von der Isonomia. Das heißt, jedem das Gleiche zuteilen. Das meint nicht im Besitz, im Sozialen oder irgendwas, sondern in Politizis, im Politischen. Im Politischen soll jeder den gleichen Zugang haben. Mhm. Partizipieren, also nicht mehr nur teilnehmen. Wir haben im Deutschen, können wir das so schön sagen, im Englischen kann man sowas sehr schwer darlegen. Man nimmt nicht nur teil am politischen Entscheidungsprozess, sondern man hat teil. Statt teilnehmen ist es teilhaben, mhm, am politischen.
Aber da höre ich schon dann sozusagen ja die Grundpfeiler von Demokratie raus.
Ja, natürlich. Nicht natürlich, aber die sind damit gelegt. Aber die Idee war noch nicht ganz da, denn es blieben immer noch die alten. Solon hatte ja nach Einkommensklassen die Bürgerschaft eingeteilt. Das war das Revolutionäre, nicht mehr nach Herkunft, sondern nach Vermögen, nach Zustand. Er schlägt einen neuen Weg ein, aber diese alten Zuteilungen bleiben trotzdem doch noch erhalten, was die Ämter angeht. Also das solonische Klassensystem bleibt noch unter Kleisthenes erhalten. Die Teilhabe ist gleich in der Volksversammlung und im Rat, aber in der Ämterbestellung, vor allem in dem, was oben drüber war, über dem Ganzen wölbte sich der Areopag als das zentrale Kontrollgremium. Da saßen die Alteingesessenen, die über die Ämter da reinkamen. Und die wurden immer noch über Vermögensklassen bestellt. Das heißt, da ist so eine alte Herrschaftsklasse, die über dem Ganzen doch noch drüber sitzt in dieser Zeit. Also insofern, Isonomie, ja, gleiche Teilhabe im Politizis, aber realisiert im Hinblick auf Volksversammlung und diesen Dingen.
Auf dem Weg zur Demokratie war also noch einiges zu tun, aber die ersten Schritte waren getan. Dank Kleisthenes und dank Peter Funke haben wir das jetzt ein bisschen besser verstehen gelernt. Danke fürs Gespräch, Herr Funke.
Ja, ich danke ganz herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Also Solon und dann eben später auch Kleisthenes sind sicher nicht die alten griechischen weißbärtigen Väter der Demokratie, die sich das alles im Alleingang ausgedacht haben. Aber in ihrer Zeit, das muss man schon sagen, hatten die beiden Gedanken, die ihresgleichen suchten. Und sie haben die attische Gesellschaft eben so reformiert, dass sie wichtige Wegbereiter der Demokratie wurden. Eine Demokratie, Matthias, die dann in Athen tatsächlich auch umgesetzt wurde, trotzdem aber eigentlich wenig zu tun hatte mit dem, was wir uns jetzt unter Demokratie vorstellen.
Ja, man kann sogar sagen, sie ist uns ein bisschen fremd, finde ich jedenfalls. Sie ist sozusagen in den Anfängen diese Demokratie und das Fremde kommt daher, dass eben vieles damals war, was heute wirklich unvorstellbar ist. Allein die Tatsache, dass Frauen überhaupt keine, aber wirklich auch überhaupt keine Rolle spielten, das ist uns echt fremd. Und darin waren die Griechen sich übrigens nicht alleine. Sie fanden sich in sehr guter Gesellschaft. Das galt auch bei den Römern, das galt bei den Europäern bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Und insgesamt waren neben den Frauen auch die Sklaven, die sogenannten Fremden und Männer, die zwar Griechen waren, aber zugereist waren. Die waren von all diesen Dingen ausgeschlossen. Und was wir heute als Gewaltenteilung kennen, also Legislative für die Gesetze, Exekutive für die Polizei und Judikative für die Gerichte, das gab es in Athen eben auch nicht.
Ist ja schon spannend, ne? Weil wenn wir an das antike Athen denken, wir das auch immer mit diesem Prädikat versehen, ja, da wurde die Demokratie erfunden.
Ja, ich finde auch, dass das richtig ist, weil die Reformen angetrieben wurden von einem Gerechtigkeitssinn. Es sollte ein sozialer Ausgleich geschaffen werden und allein dieser Gedanke war für die damalige Zeit sicher sehr, sehr revolutionär. Und die handelnden Personen, zum Beispiel Solon, zum Beispiel Kleisthenes, die werden ja auch als herausragend und weitsichtig genannt, als Weise der griechischen Demokratie. Und unser Demokratieverständnis ist weiterentwickelt worden, eben moderner über die Jahrhunderte hinweg, aber ohne die griechischen Vorläufer, trotz aller Defizite, die wir hier aufgezählt haben, ist es irgendwie nicht vorstellbar. Und das gucken wir uns noch mal ein bisschen näher jetzt an.
Diese Frage nämlich, ob Athen jetzt wirklich die Wiege der Demokratie ist oder vielleicht doch nicht oder ob das mit Demokratie am Ende gar nichts zu tun hatte, das besprechen wir alles noch mal mit Hans Vorländer. Er ist Politologe und hat sich auf die Geschichte der Demokratie spezialisiert. Hallo, Herr Vorländer.
Ja, ich grüße Sie.
Bei Solon und Kleisthenes, können wir uns das da so einfach machen, Herr Vorländer, und sagen, ohne die, ohne Athen, dann auch nichts Demokratie?
Ja, da ist schon was dran. Die Athener haben insofern die Demokratie erfunden oder sagen wir, die Griechen haben es erfunden. Es gab auch andere sogenannte Poleis, also Stadtstaaten, in denen demokratische Prozeduren mit erfunden worden sind. Mhm. Nun sind Solon und Kleisthenes nicht unbedingt diejenigen, die tatsächlich schon die Demokratie durchgesetzt haben. Es ist ein langerer Prozess im alten Griechenland, der dazu geführt hat, dass man so etwas entwickelt hat, was man dann im Nachhinein Demokratie genannt hat.
Was wären denn aber so dann wirklich die wichtigsten, nennen wir es vielleicht demokratischen Elemente oder ersten Bausteine oder so, die von den Griechen in die Welt gesetzt wurden?
Ja, Solon ist natürlich derjenige, der die alte aristokratische Ordnung zu beseitigen versucht hat. Er hat ein neues politisches System für Athen entwickelt und hat damit die alten Aristokraten, die Adelsfamilien, die bis dahin auch nicht nur Athen, sondern andere Regionen Griechenlands im Wesentlichen beherrscht haben, entmächtigt. Und das ist dann bei Kleisthenes nochmal weiter fortgesetzt worden, sodass dann nachher eine politische Struktur rauskam, die man als Demokratie bezeichnen kann.
Wenn ich jetzt an das denke, was wir vorhin noch über die Reform von Kleisthenes gelernt haben, ging es vielleicht auch wirklich erstmal darum, die Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bekommen? Oder noch vielleicht einfacher gedacht, überhaupt sowas wie eine Gesellschaft auf die Beine zu stellen?
Ja, eine politische Gesellschaft. Das heißt, es ging ja hier um die sogenannten Vollbürger, die miteinander diskutieren und dann eben auch beschließen, was übrigens ja nur die Männer waren. Die Frauen spielten da keine Rolle. Mhm. Und die Sklaven auch nicht. Und die Metöken, das waren die Fremdarbeiter, die gehörten auch nicht dazu. Aber diese Bürger hatten eben Rechte. Und das hat sich dann eben doch entwickelt. Unter Perikles, der große Mann der athenischen Demokratie, wie in Thukydides das auch gezeichnet hat.
Mhm. Der kommt dann nochmal nach, Kleisthenes.
Der kommt dann nochmal nach, genau. Und die haben dann eigentlich doch dafür gesorgt, dass die sogenannten Vollbürger, also im vollen Besitz der Rechte, tatsächlich auch entscheiden, reden und beschließen konnten und nachher auch die eigenen Beschlüsse ausgeführt haben.
Jetzt haben Sie aber die Defizite ja schon bestens angesprochen. Also Frauen durften nicht wählen, Sklaven durften nicht wählen. Ich würde jetzt noch mit einbringen, dass das Gewicht der Stimme auch vom Einkommen abhing. Also haben wir es mit einer lupenreinen Demokratie wohl auch nicht zu tun.
Bei Solon, da haben wir die Einteilung in unterschiedliche Klassen. Grundbesitzer, Kaufleute waren die eine, Bauern, Handwerker, kleine Gewerbetreibende und unten waren die Lohnarbeiter. Das hat sich aber dann nachher verändert. Also unter Kleisthenes hat sich das schon anders herausgestellt. Und bei Perikles, den wir schon erwähnt haben, gab es dann auch die Einführung von sogenannten Diäten. Das heißt also, für die politische Ausübung von Ämtern wurden Zahlungen vorgesehen, damit auch diejenigen, die sich eigentlich nicht leisten konnten, aus ihrem normalen Brotberuf rauszugehen, tatsächlich auch politische Ämter ausüben konnten. Daher kommt der Begriff Diäten. Das ist ja das, was heute Abgeordnete auch bekommen.
Mhm. Aber vielleicht nochmal zur Rolle der Frauen nachgefragt, Herr Vorländer. Ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum. Aber dass Frauen kein Wahlrecht hatten bei den Griechen, ist es vielleicht eine Altlast des griechischen Demokratieverständnisses? Nur nach dem Motto, naja, wenn die alten Griechen das so gemacht haben, kann es nicht so falsch sein. Und zack, dauert das mehr als 2000 Jahre, bis Frauen endlich wählen dürfen.
Ja, das war natürlich ein ganz anderes Gesellschaftsmodell, was wir hatten. Die Frauen waren zu Hause. Zu Hause spielte auch der Mann die erste Rolle, zumindest als Clanchef, wenn Sie das so wollen, als Familienoberhaupt. Die Frauen waren eher für die Reproduktion und auch für den Haushalt im engeren Sinne zuständig. Und die Athener, aber auch die Griechen, das ist im Prinzip die ganze Antike, hat unterschieden zwischen Oikos und Polis. Polis war sozusagen der öffentliche Bereich. Oikos war der Bereich des Haushaltes in einem weiteren Sinne, des Wirtschaftens. Und da spielten die Frauen eine große Rolle, aber sie waren eben nicht vollberechtigte Bürgerinnen. Das kommt erst sehr viel später.
Genauso wie ein anderes wichtiges Konzept aus heutiger Perspektive, nämlich das der Gewaltenteilung. Wann taucht das auf?
Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen drüber. Natürlich, wenn wir heute über Gewaltenteilung sprechen, dann denken wir eher an Montesquieu und dann denken wir an die moderne Demokratie. Aber in der Antike hat man auch schon so etwas wie gemischte Verfassung gehabt. Das hat Aristoteles schon herausgearbeitet. Auch Polybios, der über Rom gearbeitet hat, hat festgestellt, dass Gewalten mit unterschiedlichen Gruppen gekoppelt waren, wo es dann sozusagen ein Gleichgewicht gab zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Und das war sozusagen eine Frühform eigentlich von Checks and Balances, wenngleich diese Gewaltenteilung nicht institutionell ganz streng verankert war. Das macht den Unterschied, dass später dann eben es unterschiedliche Institutionen gibt, die den demokratischen Prozess wesentlich gestalten, aber wo sich die Gewalten auch wechselseitig kontrollieren.
Mhm. Auch ein Beispiel dafür vielleicht, Herr Vorländer, dass das ein langer Weg war von Solon bis heute und wahrscheinlich übrigens auch immer noch ein langer Weg zu gehen ist bei der Demokratieentwicklung. Aber wenn wir das alles nochmal zusammennehmen, Wir waren ja schon dabei zu sagen, ja, ohne die alten Griechen ist Demokratie schwer vorstellbar. Was würden Sie sagen, wie viel Athen, wie viel Attika von mir aus, steckt eigentlich noch so in der Bundesrepublik 2023?
Ach, das ist schwierig, so eindeutig zu beantworten. Einmal natürlich der Begriff der Demokratie, der aus Athen kommt, der kommt nicht aus der römischen Tradition. Das Zweite ist, dass es sich hier um Volksherrschaft natürlich handelt. Da steckt der Begriff drin. Das Dritte ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie ganz starke Bürgerkonzepte hatten. Und zwar ein guter Bürger war der Bürger, der sich wirklich am öffentlichen Leben beteiligt. Übrigens wurden die Leute, die sich nicht daran beteiligten, Idioten genannt. Also das war Privatbürger. Das waren Privatbürger. Die Idiotis, das waren Leute, die sich nicht für das öffentliche Wohl interessierten und sich auch nicht einbrachten. Und in Athen ist es so, dass die Menschen schon das Gefühl hatten, sie wurden auch sozialisiert, das wurde im Theater auch immer wieder vorgespielt, dass man sich für das allgemeine Wohl einsetzt, dass man bereit ist, nicht nur zu reden in der Volksversammlung, sondern auch Beschlüsse zu fassen und diese Beschlüsse dann auch auszuführen. Und dadurch gab es ein besonders dichtes Netz eigentlich an Verantwortlichkeiten und an Verantwortungsgefühl. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ein starker Bürgerbegriff, der sich am öffentlichen Leben beteiligt.
Der Idiot als Gegenteil vom Bürger. Das gefällt mir sehr gut, Herr Vorlinner.
Ja, so ist das. Und das taucht auch immer wieder auf. Thukydides hat das auch sehr schön beschrieben und hat das Perikles und anderen in den Mund gelegt hier. Das heißt umgekehrt natürlich auch von den etwa 30.000 Vollbürgern, die es in Athen gab.
Gab es eine Menge Idioten, ja.
Da gab es eben auch einige, die sich nicht beteiligt haben. Also eine Ekklesia an der Vollversammlung, die eben auf der Pnyx auf einem großen Platz stattfand, haben sich etwa nur 5.000 bis 6.000, aber immerhin, beteiligt. Und das war auch ein anstrengender Job, weil man das im Stehen machte. Man redete, versuchte die anderen Bürger zu überzeugen. Es gab noch kein Internet, keine sozialen Medien, es gab auch keine Zeitungen in dem Sinne, sondern da musste man da hingehen. Man musste sich unterhalten und man musste auch überzeugen durch die Argumente. Manchmal gab es auch Demagogen. Das war dann ein anderes Problem, die also das Volk, von dem Platon sagte, dass es von Grundstimmungen auch sehr stark abhängig ist, dann in etwas hineingeredet haben, was das Volk nachher bereut hat. Und deshalb gab es dann den Ostrakismus. Das heißt, man konnte die Demagogen aus der Stadt verbannen, weil sie eben für den Zusammenhalt der Gesellschaft in der Stadt gefährlich waren.
Das bräuchten wir heute vielleicht auch manchmal wieder. Ein bisschen Demokratiegeschichte mit Hans Vorlinner hier in einer Stunde History. Danke für das Gespräch, Herr Vorlinner.
Sehr gerne.
Jetzt sind wir ja schon ein bisschen hin und her geeiert, muss ich sagen. Ne? Also irgendwie, ja klar, Attika und Athen ist wirklich die Wiege der Demokratie. Und auf der anderen Seite, naja, mit Demokratie, wie wir es heute uns vorstellen, hat das eigentlich wenig zu tun. Also Matthias, was sagen wir jetzt zum Schluss?
Von mir kommt ein fröhliches Jein.
Das sagst du immer an der Stelle.
In Sachen Beteiligung von Frauen, von den damaligen Sklaven und Menschen, deren beide Eltern eben nicht Athener waren, sondern vielleicht nur ein Teil, ein klares Nein. Betrachtet man aber nur die männlichen Bürger und auch nur die in Athen, dann lautet die Antwort Ja. Diese attischen Bürger bestimmten direkt die politischen Geschehnisse in Athen. Sie hatten eine Chance, fast jedes Amt zu bekleiden. Die Gewalten waren zwar nicht geteilt, aber sie lagen in den Händen des Volkes. Und ich glaube, das attische Volk, also vor allem die in Athen, hatten größeren und direkteren Einfluss auf die Politik, als es heute in unseren westlichen Demokratien der Fall ist.
Waren natürlich auch weniger Leute, muss man sagen.
Sehr viel weniger. Mhm. Aber bei Menschenrechten und der Gleichheit der Menschen war die attische Demokratie elitär und vollkommen ungerecht und deshalb eben ein klares und fröhliches Jein.
Es ist aber auch eine Kunst, Sachen in zwei Zuständen gleichzeitig zu denken und insofern nehme ich dieses Jein hier heute gerne mit. Wir bleiben übrigens nächstes Mal in einer Stunde History in Athen. Ganz anderes Jahr allerdings, nicht mehr 600 vor Christus, sondern 1933. Da wird was aufgeschrieben in Athen, die sogenannte Charta von Athen, die dafür sorgt, dass unsere Städte so aussehen, wie sie heute aussehen und dass hier übrigens überall Autos rumfahren. Markus Dichmann ist mein Name, freue mich dann auf nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.